Melisandre. In Melisandres Gemächern wurde es niemals richtig dunkel. Drei Talgkerzen brannten auf ihrer Fensterbank, um die Schrecken der Nacht in Schach zu halten. Vier weitere flackerten neben ihrem Bett, zwei an jeder Seite. Im Kamin brannte Tag und Nacht ein Feuer. Die erste Lektion jener, die ihr dienten, bestand darin zu lernen, dass das Feuer niemals unter keinen Umständen verlöschen durfte. Die rote Priesterin schloss die Augen und sprach ein Gebet. Dann schlug sie sie wieder auf und starrte ins Kaminfeuer. Noch einmal. Sie musste sicher sein. Viele Priester und Priesterinnen vor ihr waren durch falsche Visionen zu Fall gebracht worden, weil sie gesehen hatten, was sie hatten sehen wollen, und nicht das, was der Herr des Lichts ihnen gesandt hatte. Stannis marschierte nach Süden, der Gefahr entgegen, der König, der das Schicksal der Welt auf seinen Schultern trug, die Wiedergeburt von Azor Ahai. Sicherlich würde R'hllor ihr einen Blick auf das gewähren, was ihn erwartete.
»Zeig mir, Stannis, Herr«, betete sie, »zeig mir deinen König, dein Werkzeug.«
Bilder tanzten vor ihr in Gold und Scharlachrot, flackerten und formten sich und verschmolzen und lösten sich in andere auf, in fremde und erschreckende und verführerische Schemen. Sie sah wieder die augenlosen Gesichter, die sie mit leeren Augenhöhlen anstarrten, aus denen blutige Tränen rannen. Dann die Türme am Meer, die zerbröckelten, als die dunkle Flut über sie hinwegbrandete, die sich aus der Tiefe erhoben hatte. Schatten in Form von Schädeln, Schädel, die sich in Nebel verwandelten, Körper, die sich voller Lust vereinten, sich umklammerten und umherwälzten und sich wandten. Durch Vorhänge aus Feuer sah sie große geflügelte Schatten, die unter einem harten blauen Himmel kreisten.
Das Mädchen. Ich muß das Mädchen wiederfinden, das graue Mädchen auf dem sterbenden Pferd.
Das würde Jon Snow von ihr erwarten, und zwar bald. Es würde nicht genügen, wenn sie nur sagte, dass das Mädchen auf der Flucht war. Er würde mehr wissen wollen. Er würde das Wann und Wo erfahren wollen, und sie konnte es ihm noch nicht nennen. Sie hatte das Mädchen nur ein einziges Mal gesehen.
Ein Mädchen so grau wie Asche, und noch während ich zuschaute, zerfiel sie und wurde vom Wind zerstreut.
Im Kamin nahm ein Gesicht Gestalt an.
»Stannis«,
dachte sie, aber nur einen Moment lang. Doch nein, das waren nicht seine Gesichtszüge.
Ein Gesicht aus Holz, so weiß wie eine Leiche.
War das der Feind? Tausend rote Augen trieben durch die aufwallenden Flammen.
»Er sieht mich.«
Neben ihm warf ein Junge mit dem Gesicht eines Wolfes den Kopf in den Nacken und heulte. Die rote Priesterin schauderte. Blut rann schwarz und rauchend ihren Schenkel hinunter. Das Feuer war in ihr, Qual und Verzückung zugleich, es erfüllte sie, es versenkte sie, es verwandelte sie. Hitze flimmern bildete Muster auf ihrer Haut und war so hartnäckig wie die Hand eines Geliebten. Fremde Stimmen riefen nach ihr, riefen aus lang vergangenen Tagen.
»Melanie«,
hörte sie eine weinende Frauenstimme rufen. Die Stimme eines Mannes rief, »Los, Nummer 7!« Sie weinte, und ihre Tränen waren Flammen, und trotzdem trank sie weiter. Schneeflocken wirbelten aus einem dunklen Himmel herab, und Asche stieg ihnen entgegen. Grau und weiß tanzten sie umeinander herum, während Brandpfeile über eine Holzmauer flogen und tote Wesen lautlos durch die Kälte schlurften, unterhalb einer großen, grauen Klippe, wo Feuer in 100 Höhlen brannten. Dann erhob sich der Wind, und der weiße Nebel wallte heran, unglaublich kalt, und eines nach dem anderen erloschen die Feuer. Danach blieben nur noch die Schädel.
»Tot«, dachte Melisandre. »Die Schädel sind der Tod.«
Die Flammen knisterten leise, und in ihrem Knistern hörte sie den geflüsterten Namen »Jon Snow«. Sein langes Gesicht schwebte vor ihr. In Zungen aus Orange und Rot gezeichnet, erschien und verschwand wieder und war nur noch als Schemen hinter einem flatternden Vorhang zu erkennen. Jetzt war es ein Mann, dann wieder ein Wolf und anschließend erneut ein Mann. Aber die Schädel waren auch hier. Die Schädel waren überall um ihn herum.
Melisandre hatte die Gefahr schon früher einmal gesehen und versucht, den Jungen davor zu warnen. Feinde überall um ihn herum, Dolche in der Dunkelheit. Er wollte nicht hören. Ungläubige hörten nie, bis es zu spät war.
»Was seht ihr, Milady?« fragte der Junge leise. »Schädel, tausend Schädel und wieder einmal den Bastardjungen, Jon Snow.«
Wann immer man Melisandre fragte, was sie in ihren Feuern sah, antwortete sie, »Viel und noch viel mehr.« Aber das Sehen war nie so einfach, wie es diese Worte vermuten ließen. Es war eine Kunst, und wie alle Künste verlangte sie Meisterschaft, Disziplin und Studium.
Und Schmerz, ja, auch Schmerz.
Relor sprach zu seinen Auserwählten durch das gesegnete Feuer, in einer Sprache aus Asche und Glut und flackernden Flammen, die nur ein Gott wirklich verstehen konnte. Melisandre übte ihre Kunst nun schon unzählige Jahre, und sie hatte den Preis dafür gezahlt. Es gab niemanden, selbst in ihrem Orden nicht, der so viel Geschick darin besaß, die halb enthüllten, halb verborgenen Geheimnisse in den heiligen Flammen zu erkennen. Und doch schien sie jetzt gerade nicht einmal in der Lage zu sein, ihren König zu finden.
»Ich bete um einen Blick auf Azor Ahai, und alles, was Relor mir zeigt, ist Snow.«
»Devon«, rief sie, »etwas zu trinken.«
Ihre Kehle war rau und ausgetrocknet.
»Ja, Milady.«
Der Junge goss ihr einen Becher Wasser aus dem Steinkrug am Fenster ein und brachte ihn ihr.
»Danke.«
Melisandre trank einen Schluck und lächelte den Jungen an. Daraufhin errötete er. Der Junge war halb in sie verliebt, das wusste sie.
»Er fürchtet sich vor mir. Er begehrt mich und er verehrt mich.«
Trotzdem freute sich Devon nicht darüber, hier zu sein. Der Junge war sehr stolz darauf, dem König als Knappe zu dienen, und es hatte ihn verletzt, als Stannis ihm befohlen hatte, in Castle Black zu bleiben. Wie jeder Junge seines Alters träumte er von Ruhm. Ohne Zweifel hatte er sich vorgestellt, welchen Heldenmut er bei Deepwood Motte beweisen könnte. Andere Jungen seines Alters waren nach Süden gezogen, um den Rittern des Königs als Knappen zu dienen und an ihrer Seite in die Schlacht zu reiten. Dass er nicht mitgenommen worden war, musste ihm wie ein Tadel erscheinen, wie eine Strafe für einen schweren Fehler, den er oder sein Vater begangen hatten. In Wirklichkeit war er hier, weil Melisandre darum gebeten hatte. Die vier ältesten Söhne von Davos Seaworth waren in der Schlacht auf dem Blackwater gefallen, als die Flotte des Königs vom grünen Feuer verzehrt worden war. Devon war der fünfte, und er befand sich hier bei ihr in größerer Sicherheit als an der Seite des Königs. Lord Davos würde sich dafür nicht bei ihr bedanken, genauso wenig wie der Junge selbst, aber ihr schien, Seaworth habe genug Kummer erlitten. Mochte er auch fehlgeleitet sein, so konnte man seine Treue zu Stannis nicht in Zweifel ziehen. Das hatte sie in ihren Flammen gesehen. Devon war flink und klug und geschickt, und das war mehr, als sie von den meisten ihrer Diener behaupten konnte. Stannis hatte ein Dutzend Männer zurückgelassen, die ihr zu Diensten standen, während er nach Süden marschierte, doch die meisten waren zu nichts zu gebrauchen. Seine Gnaden brauchte jedes Schwert, daher konnte er lediglich ein paar Graubärte und Krüppel entbehren. Ein Mann war bei der Schlacht um die Mauer von einem Hieb an den Kopf blind geworden, ein anderer war lahm, nachdem ihm sein Pferd beim Sturz die Beine zerschmettert hatte. Ihr Feldwebel hatte einen Arm durch die Keule eines Riesen verloren. Drei ihrer Wachen waren Kastraten, die Stannis hatte kastrieren lassen, weil sie Wildlingsfrauen vergewaltigt hatten. Dazu hatte sie zwei Säufer und einen Feigling. Letzterer hätte eigentlich gehängt werden sollen, wie der König selbst eingeräumt hatte, doch er stammte aus einer Adelsfamilie und sein Vater und seine Brüder hatten von Beginn an zu seinen treuen Anhängern gehört. Die Wachen, mit denen sie sich umgab, würden helfen, den Respekt der schwarzen Brüder aufrechtzuerhalten, aber keiner der Männer, die Stannis ihr gelassen hatte, würde ihr viel nutzen, falls sie in Gefahr geriet. Doch das spielte keine Rolle. Melisandre aus Asai fürchtete nicht um ihr Leben. Relor würde sie beschützen. Sie trank noch einen Schluck Wasser, stellte den Becher zur Seite, blinzelte, reckte sich und erhob sich von dem Stuhl. Ihre Muskeln waren steif und schmerzten.
Nachdem sie so lange in die Flammen gestarrt hatte, brauchte sie einige Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ihre Augen waren trocken und müde. Sie jetzt zu reiben, würde alles nur noch schlimmer machen. Ihr Feuer war niedergebrannt, stellte sie fest.
»Devon, mehr Holz. Wie spät ist es?«
»Es dämmert bald, Milady.«
»Es dämmert bald. Uns wird ein weiterer Tag geschenkt. Reloa sei gepriesen. Die Schrecken der Nacht ziehen sich zurück.«
Melisandre hatte die Nacht wie so oft in ihrem Stuhl am Feuer verbracht. Seit Stannis fort war, hatte sie für ihr Bett nur noch wenig Verwendung. Sie hatte keine Zeit zum Schlafen, wodurch die Last der Welt auf ihren Schultern lag. Und sie fürchtete sich vor den Träumen.
Schlaf ist der kleine Bruder des Todes, und Träume sind die Einflüsterungen des Anderen, der uns alle in seine ewige Nacht zerren will.
Lieber wachte sie im Sitzen und badete im rötlichen Schein der gesegneten Flammen ihres roten Herrn, bis ihre Wangen vor Hitze gerötet waren wie vom Kuss eines Geliebten. In manchen Nächten döste sie, aber nie länger als eine Stunde. Eines Tages, so betete Melisandre, würde sie überhaupt nicht mehr schlafen. Eines Tages wäre sie von den Träumen befreit.
»Melanie«, dachte sie, »Los Nummer 7.«
Devon legte frische Scheite auf das Feuer, bis die Flammen wieder aufloderten. Wild und wütend, die Schatten in die Ecken des Raumes zurückdrängten und all ihre unerwünschten Träume verschlangen.
Die Dunkelheit zieht sich erneut zurück, für eine kleine Weile. Doch jenseits der Mauer wird der Feind stärker, und sollte er den Sieg davontragen, wird es keine Morgendämmerung mehr geben.
Sie fragte sich, ob es sein Gesicht gewesen war, das sie gesehen hatte, wie es aus den Flammen starrte.
Nein, gewiss nicht. Sein Gesicht musste angsteinflößender sein, kalt und schwarz und zu entsetzlich, als dass ein Mensch es ansehen und den Anblick überleben konnte.
Der Holzmann, den sie gesehen hatte, und der Junge mit dem Wolfsgesicht, sie waren mit Sicherheit seine Diener, seine Recken, so wie Stannis der ihre war. Melisandre ging zum Fenster und schob die Läden auf. Draußen im Osten wurde es hell, und die Sterne des Morgens hingen noch an einem pechschwarzen Himmel. Castle Black wachte bereits auf, und Männer in Schwarz gingen zum Frühstück, das aus einer Schüssel Haferbrei bestand, ehe sie ihre Brüder auf der Mauer ablösten. Ein paar Schneeflocken trieben am offenen Fenster vorbei und schwebten im Wind.
»Möchte Milady frühstücken?«
fragte Devon.
»Essen. Ja, ich sollte etwas essen.«
An manchen Tagen vergaß sie es. Reloa gab ihr alle Nahrung, die ihr Körper brauchte, aber das sollte sie vor sterblichen Menschen besser verborgen halten. Sie brauchte Jon Snow. Nicht geröstetes Brot und Speck, aber es war sinnlos, Devon zum Lord Commander zu schicken. Er würde auf ihren Ruf nicht hören. Snow wohnte immer noch hinter der Waffenschmiede in zwei bescheidenen Räumen, in denen ursprünglich der verstorbene Schmied der Nachtwache gelebt hatte. Vielleicht hielt er sich des King's Towers für nicht würdig. Vielleicht war es ihm aber auch gleichgültig. Das war sein Fehler, diese falsche Bescheidenheit der Jugend, die selbst eine Art von Stolz war. Für einen Herrscher war es niemals weise, sich den Insignien der Macht zu verweigern, denn die Macht entstammte in nicht geringem Maße diesen Insignien. Ganz dumm war der Junge jedoch nicht. Er würde nicht wie ein Bittsteller in ihren Gemächern vorsprechen, sondern darauf bestehen, dass sie stattdessen zu ihm kam, wenn sie mit ihm sprechen wollte. Und häufig, wenn sie kam, ließ er sie warten oder weigerte sich gar, sie zu empfangen. Das immerhin war klug.
»Ich möchte Nesseltee, ein gekochtes Ei und Brot mit Butter. Frisches Brot, wenn möglich, kein geröstetes. Außerdem könntest du den Wildling suchen. Sag ihm, ich müsse mit ihm sprechen.«
»Rasselhemd, Milady?«
»Und beeile dich.«
Als der Junge fort war, wusch Melisandre sich und wechselte die Kleidung. Ihre Ärmel waren voller versteckter Taschen, und wie jeden Morgen überprüfte sie alle sorgfältig, um sicherzugehen, dass all ihre Pülferchen an Ort und Stelle waren. Pülferchen, die Feuer grün oder blau oder silbern färbten, Pülferchen, die Flammen aufbrausen und zischen und über Mannshöhe hochschlagen ließen,
Pülverchen, die Rauch erzeugten, einen Rauch für Wahrheit, einen Rauch für Lust, einen Rauch für Angst und den dicken schwarzen Rauch, der einen Menschen an Ort und Stelle töten konnte. Die rote Priesterin bewaffnete sich mit einer Prise von jedem. Die mit Schnitzereien verzierte Truhe, die sie mit über die Meerenge gebracht hatte, war inzwischen zu drei Vierteln leer. Und während Melisandre durchaus über das Wissen verfügte, weitere Pülferchen herzustellen, mangelte es ihr an vielen seltenen Zutaten.
Meine Zauber sollten genügen.
An der Mauer war sie mächtiger, mächtiger sogar als in Assai. Jedes Wort und jede Geste besaß hier mehr Macht, und sie konnte Dinge vollbringen, die ihr zuvor nicht möglich gewesen waren.
»Jeder Schatten, den ich hier gebäre, wird fürchterlich sein, und kein Wesen der Dunkelheit wird ihm widerstehen können.«
Wo ihr solche Zauberei zu Gebote stand, wäre sie bald nicht mehr auf die schwächlichen Kunststücke von Alchemisten und Pyromantikern angewiesen. Sie schloss die Truhe, drehte den Schlüssel und versteckte ihn in einer weiteren geheimen Tasche in ihren Röcken. Im nächsten Moment klopfte es an ihrer Tür. Es war ihr einarmiger Feldwebel, zumindest dem zittrigen Geräusch seines Klopfens nach zu urteilen.
»Lady Melisandre, der Herr der Knochen ist gekommen.«
»Schickt ihn herein!« Melisandre setzte sich wieder auf den Stuhl neben dem Kamin. Der Wildling trug ein ärmelloses Wams aus gehärtetem Leder, das mit Bronzenieten besetzt war, und darüber einen verschlissenen Mantel in gesprenkeltem Grün und Braun.
Keine Knochen.
Er war auch in Schatten gehüllt, in Schleier zerrissenen grauen Nebels, die halb zu sehen waren und bei jedem Schritt über sein Gesicht und seinen Körper waberten.
Hässliche Dinger, so hässlich wie seine Knochen.
Ein spitzer Haaransatz, eng stehende dunkle Augen, eingefallene Wangen, ein Schnurrbart, der sich wie ein Wurm über einen Mund voll gebrochener brauner Zähne schlängelte. Melisandre spürte die Wärme in ihrer Halsbeuge, wo sich der Rubin regte, als ein Sklave so nahe war. »Ihr habt euer Knochenhemd abgelegt?« stellte sie fest.
»Das Rasseln hat mich verrückt gemacht.«
»Die Knochen beschützen euch«, erinnerte sie ihn. »Die schwarzen Brüder lieben euch nicht. Devon hat mir erzählt, erst gestern hättet ihr euch beim Essen gestritten.«
»Ein wenig. Ich habe Bohnensuppe mit Speck gegessen, während Bowen Marsh sich wieder für etwas Besseres hielt. Der alte Granatapfel glaubte, ich würde ihn ausspionieren und hat verkündet, er würde es nicht dulden, wenn Mörder ihren Beratungen lauschen. Ich habe geantwortet, wenn das so wäre, sollten sie ihre Beratungen vielleicht nicht am Feuer abhalten. Bowen wurde rot und hat ein paar Mal gegrunzt, aber das war auch schon alles.«
Der Wildling setzte sich auf die Fensterkante und zog seinen Dolch aus der Scheide.
»Wenn mir irgendeine Krähe ein Messer in die Rippen stoßen will, während ich beim Essen sitze, soll sie es nur versuchen. Hobbs Haferschleim würde mit ein paar Tropfen Blut sicherlich besser schmecken.«
Melisandre beachtete den blanken Stahl nicht. Wenn der Wildling ihr etwas hätte antun wollen, hätte sie das in den Flammen gesehen. Gefahr für ihr eigenes Leben zu erkennen, hatte sie als erstes gelernt, damals, als sie noch ein halbes Kind gewesen war, ein Sklavenmädchen, auf Lebenszeit an den großen roten Tempel gebunden. Und noch immer sah sie danach stets zuerst, wann immer sie ins Feuer schaute. »Es sind ihre Augen, die dir Sorgen machen sollten, nicht ihre Messer«, warnte sie ihn.
»Der Blendzauber, ja.«
In der schwarzen Eisenfessel um sein Handgelenk schien der Rubin zu pulsieren. Er tippte mit der Schneide der Klinge darauf. Der Stahl klickte leise auf dem Stein.
»Ich spüre ihn, wenn ich schlafe. Warm auf der Haut, sogar durch das Eisen. Sanft wie der Kuss einer Frau. Euer Kuss. Aber manchmal beginnt der Stein in meinen Träumen zu brennen, und eure Lippen verwandeln sich in Zähne. Jeden Tag denke ich, wie leicht ich ihn herausbrechen könnte, und dann tue ich es doch nicht. Muss ich die verfluchten Knochen denn auch tragen?«
»Der Zauber ist aus Schatten und Einflüsterungen gewirkt. Die Menschen sehen, was sie zu sehen erwarten. Die Knochen sind ein Teil davon.«
»Habe ich einen Fehler gemacht, als ich ihn verschont habe?«
»Wenn der Blendzauber zu wirken aufhört, werden sie euch umbringen.«
Der Wildling kratzte sich mit der Dolchspitze den Dreck unter den Nägeln hervor.
»Ich habe meine Lieder gesungen, meine Schlachten geschlagen, Sommerwein getrunken und das Weib des Dornischen gekostet. Ein Mann sollte so sterben, wie er gelebt hat. Für mich bedeutet das mit Stahl in der Hand.«
»Träumt er vom Tod? Könnte der Feind ihn berührt haben? Der Tod ist sein Reich, die Toten sind seine Soldaten.«
»Ihr bekommt schon bald Arbeit für euren Stahl. Der Feind hat sich in Bewegung gesetzt, der wahre Feind. Und Lord Snows Grenzer werden vor Ende des Tages mit blinden, blutigen Augen zurückkehren.«
Der Wildling kniff seine Augen zusammen. Graue Augen, braune Augen. Melisandre sah, wie sich die Farbe mit dem Pulsieren des Rubins änderte.
»Die Augen herauszuschneiden ist das Werk des Weiners. Die besten Krähen sind blinde Krähen«, hat er immer gesagt. »Manchmal glaubte ich, er würde sich am liebsten selbst die Augen herausschneiden, so wie sie immer tränen und jucken. Snow hat geglaubt, das freie Volk würde sich Tormund zuwenden und sich von ihm führen lassen, weil er selbst das getan hätte. Er mochte Tormund und der alte Schwindler mochte ihn. Wenn allerdings der Weiner zum Anführer geworden ist, das wäre nicht gut. Nicht für ihn und nicht für uns.«
Melisandre nickte ernst, als habe sie sich seine Worte zu Herzen genommen. Doch dieser Weiner spielte keine Rolle. Überhaupt war sein ganzes freies Volk unwichtig. Es war ein verlorenes Volk. Ein verdammtes Volk dazu verurteilt, vom Antlitz der Erde getilgt zu werden, genauso wie die Kinder des Waldes verschwunden waren. Natürlich wollte er das nicht hören, und sie konnte es sich nicht leisten, ihn zu verlieren, nicht jetzt.
»Wie gut kennt ihr den Norden?«
Er steckte die Klinge ein.
»So gut wie jeder Räuber. Manche Teile besser als andere. Der Norden ist groß. Warum?«
»Das Mädchen«, sagte sie. »Ein Mädchen in Grau auf einem sterbenden Pferd. Jon Snows Schwester.
Wer sollte es sonst sein?«
Sie eilte zu ihm, um bei ihm Schutz zu suchen. So viel hatte Melisandre deutlich erkannt. »Ich habe sie in meinen Flammen gesehen, aber nur einmal. Wir müssen das Vertrauen des Lord Commanders gewinnen, und unsere einzige Möglichkeit, das zu tun, besteht darin, sie zu retten.«
»Ich soll sie retten, meint ihr, der Herr der Knochen?«
Er lachte.
»Niemand hat Rasselhemd je vertraut, ausgenommen Narren. Snow ist kein Narr. Wenn seine Schwester gerettet werden muss, wird er seine Krähen schicken. Das würde ich jedenfalls tun.«
»Er ist nicht wie ihr. Er hat ein Gelübde abgelegt und hat vor, sich daran zu halten. Die Nachtwache ergreift keine Partei, aber ihr gehört nicht zur Nachtwache. Ihr könnt tun, was ihm verwehrt ist.«
»Wenn es euer starrsinniger Lord Commander erlaubt, haben euch eure Feuer gezeigt, wo man dieses Mädchen finden kann?«
»Ich habe Wasser gesehen, tief und blau und still, mit einer dünnen Schicht Eis, die sich gerade darauf bildet. Das Wasser schien sich immer weiter und weiter in die Länge auszudehnen.«
»Der Long Lake. Was habt ihr in der Umgebung des Mädchens noch gesehen?«
»Hügel, Felder, Bäume, einmal einen Hirsch. Steine. Sie hält sich von den Dörfern fern. Wann immer möglich, reitet sie durch kleine Bäche, um die Jäger von ihrer Spur abzubringen.«
Er runzelte die Stirn.
»Das erschwert die Sache. Sie kommt nach Norden, habt ihr gesagt? War der See östlich oder westlich von ihr?«
Melisandre schloss die Augen und erinnerte sich.
»Westlich.«
»Dann ist sie nicht auf der Kings Road unterwegs. Ein kluges Mädchen. Auf der anderen Seite gibt es weniger Menschen, die sie bemerken könnten, und viel mehr Verstecke. Und manche dieser Unterschlupfe habe ich selbst von Zeit zu Zeit benutzt.«
Er unterbrach sich, als er ein Kriegshorn hörte, und erhob sich rasch. Das gesamte Castle Black, das wusste Melisandre, hielt jetzt den Atem an, und jeder Mann und jeder Junge wandte sich der Mauer zu, lauschte und wartete. Ein langer Stoß ins Horn bedeutete, dass Grenzer zurückkehrten, aber zwei?
»Der Tag ist gekommen«,
dachte die rote Priesterin. Lord Snow wird mich jetzt anhören müssen.«
Nachdem der lange, traurige Ton verhallt war, schien sich die Stille eine Stunde lang auszudehnen. Schließlich brach der Wildling den Bann.
»Nur einer, anscheinend Grenzer.«
»Tote Grenzer.« Melisandre erhob sich ebenfalls. »Geht, zieht eure Knochen an und wartet, ich komme wieder.«
»Ich sollte euch begleiten.«
»Seid nicht töricht. Wenn sie finden, was sie finden müssen, wird der Anblick eines Wildlings, jedwedes Wildlings, ihren Zorn anfachen. Bleibt hier, bis ihr Blut sich abgekühlt hat.«
Devon kam die Treppe zum King's Tower herauf, während Melisandre hinunterstieg. Zwei der Wachen, die Stannis ihr gelassen hatte, begleiteten sie. Der Junge brachte auf einem Tablett ihr halb vergessenes Frühstück.
»Ich musste warten, bis Hopp frische Leiber aus dem Ofen geholt hat, Milady. Das Brot ist noch heiß.«
»Bring es in meine Gemächer.« »Der Wildling würde es wahrscheinlich essen.«
»Lord Snow braucht mich jenseits der Mauer.«
»Er weiß es noch nicht, aber bald.« Draußen hatte leichter Schneefall eingesetzt. Eine Schar Krähen hatte sich am Tor versammelt, als Melisandre dort mit ihrer Eskorte eintraf, aber sie machten der Roten Priesterin Platz. Der Lord Commander war, begleitet von Bowen Marsh und 20 Speerträgern, durch das Eis vorausgegangen. Snow hatte außerdem ein Dutzend Bogenschützen auf die Mauer geschickt, sollten sich irgendwo im nahen Wald Feinde verstecken. Die Wachen am Tor waren keine Männer der Königin, aber sie ließen sie trotzdem passieren. Es war kalt und dunkel unter dem Eis in dem schmalen Tunnel, der sich durch die Mauer wand. Morgan ging mit einer Fackel voraus, und Merrill folgte ihr mit einer Axt. Beide Männer waren hoffnungslose Säufer, doch so früh am Morgen waren sie noch nüchtern. Beide waren Männer der Königin, wenigstens dem Namen nach, und empfanden eine gesunde Furcht vor ihr. Merrill konnte gefährlich sein, wenn er nicht betrunken war. Heute würde sie die beiden nicht brauchen, aber Melisandre ließ sich stets von zwei Wachen begleiten, wohin auch immer sie ging. Das hatte durchaus eine Bedeutung. Die Insignien der Macht. Als sie auf der Nordseite der Mauer herauskamen, hatte der Schneefall an Heftigkeit zugenommen. Eine dünne weiße Decke zog sich über die aufgerissene Erde von der Mauer bis zum Rand des verfluchten Waldes. Jon Snow und seine schwarzen Brüder hatten sich vielleicht 20 Schritt entfernt und um 3 Speere versammelt. Die Speere waren 2,5 Meter lang und aus Esche gefertigt. Der linke war ein wenig krumm, die anderen beiden glatt und gerade. Auf jedem war ein abgetrennter Kopf aufgespießt. Die Bärte waren voller Eis, und der Schneefall hatte ihnen weiße Kapuzen aufgezogen. Wo ihre Augen gewesen waren, prangten nur leere Höhlen. Schwarze, blutige Löcher, die in stillem Vorwurf vor sich hin starrten.
»Wer waren Sie?« fragte Melisandre die Krähen.
»Der schwarze Hans Bulver, der haarige Hal und Garth Graufeder«, sagte Bowen Marsh ernst. »Der Boden ist halb gefroren. Die Wildlinge müssen die halbe Nacht gebraucht haben, um die Speere so tief hineinzurammen. Vielleicht sind sie noch in der Nähe und beobachten uns.«
Der Lord Verwalter spähte hinüber zur Baumlinie.
»Da draußen könnten Hunderte von ihnen stecken«, sagte der schwarze Bruder mit dem verdrossenen Gesicht. »Oder 1000.«
»Nein«, sagte Jon Snow. »Sie haben ihre Geschenke in der Finsternis der Nacht überbracht und sind dann geflohen.«
Sein riesiger weißer Schattenwolf trottete um die Speere, schnüffelte, hob ein Bein und pisste an den Schaft mit dem Kopf des schwarzen Hans Bulver.
»Ghost hätte sie gewittert, wenn sie noch dort draußen wären.«
»Hoffentlich hat der Weiner die Leichen verbrannt«, sagte der verdrossene Mann, den sie den schwermütigen Ed nannten. »Ansonsten kommen die noch zu uns und suchen nach ihren Köpfen.«
Jon Snow packte den Speer mit Garth Graufeders Kopf und riss ihn mit großem Kraftaufwand aus der Erde.
»Zieht die beiden anderen heraus«, befahl er, und 4 der Krähen beeilten sich, seinem Befehl zu gehorchen.
Bowen Marshs Wangen waren vor Kälte gerötet.
»Wir hätten keine Grenzer ausschicken sollen.«
»Dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, um in dieser Wunde zu bohren, Mylord. Nicht hier und nicht jetzt.«
Zu den Männern, die sich mit den Speeren abmühten, sagte Snow: »Nehmt die Köpfe und verbrennt sie. Lasst nichts übrig außer den blanken Knochen.« Erst jetzt schien er Melisandre zu bemerken. »Milady, kommt mit mir, wenn es euch recht ist.«
»Endlich!«
»Wenn es dem Lord Commander gefällt?« Als sie unter der Mauer hindurchgingen, hakte sie sich bei ihm ein. Morgan und Merrill gingen vor ihnen, Ghost trabte hinterher. Die Priesterin sagte kein Wort, verlangsamte jedoch absichtlich den Schritt, und wo sie entlang kamen, begann das Eis zu tropfen. Das wird ihm nicht entgehen. Unter dem Eisengitter eines Mordlochs brach Snow das Schweigen, wie sie vorausgesehen hatte. »Was ist mit den anderen sechs?«
»Ich habe sie nicht gesehen«, sagte Melisandre.
»Werdet ihr nach ihnen schauen?«
»Gewiss, Mylord.«
»Wir haben einen Raben von Sir Dennis Mallister vom Shadow Tower bekommen«, erklärte Jon Snow ihr. »Seine Männer haben auf der anderen Seite des Schlunds Feuer gesichtet. Die Wildlinge sammeln sich dort, glaubt Sir Dennis. Er meint, sie werden erneut versuchen, die Schädelbrücke zu überqueren.«
»Manche vielleicht.«
Konnten die Schädel in ihrer Vision auf diese Brücke hingedeutet haben? Irgendwie glaubte Melisandre das nicht.
»Wenn es dazu kommt, wird der Angriff nur eine Ablenkung sein. Ich habe Türme am Meer gesehen, die von einer schwarzen, blutigen Flut überschwemmt wurden. Dort wird der härteste Schlag niedergehen.«
»Eastwatch?«
»War es Eastwatch?«
Melisandre hatte Eastwatch an der See zusammen mit König Stannis besucht. Dort hatte seine Gnaden Königin Selyse und ihre Tochter Sharon zurückgelassen, als er seine Ritter versammelte, um dann nach Castle Black zu marschieren. Die Türme in ihrem Feuer hatten anders ausgesehen, aber so etwas kam in Visionen häufig vor.
»Ja, Eastwatch, Mylord.«
»Wann?«
Sie breitete die Hände aus.
»Morgen, in einem Monat, in einem Jahr? Und es kann sehr gut sein, dass ihr durch euer Tun ganz und gar verhindert, was ich gesehen habe.«
»Welchen Sinn hätten Visionen sonst?«
»Gut«, sagte Snow. Die Schar der Krähen vor dem Tor war auf 3 Dutzend angeschwollen, als sie aus der Mauer kamen. Die Männer drängten sich dicht an sie heran. Melisandre kannte einige dem Namen nach. Den Koch Dreifingerhopp, Mully mit dem schmierigen orangefarbenen Haar, den zurückgebliebenen Knaben namens Owen der Ochse und den trinkfreudigen Septon Celador.
»Stimmt es, Mylord?« fragte Dreifingerhopp.
»Wer ist es?« wollte Owen der Ochse wissen.
»Nicht dürfen, oder?«
»Und auch nicht Garth«, sagte der Mann der Königin, den sie als Alf aus Dünnschlamm kannte, einen der ersten, der die 7 falschen Götter gegen die Wahrheit von R'hllor getauscht hatte. »Garth ist zu klug für die Wildlinge.«
»Wie viele?«
wollte Mully wissen. 3, berichtete John. »Der schwarze Hans, der haarige Hal und Garth.« Alf aus Dünnschlamm heulte so laut auf, dass er die Schlafenden im Shadow Tower hätte wecken können. »Bring ihn ins Bett und gib ihm ein wenig Gewürzwein«, trug John Dreifingerhopp auf.
»Lord Snow«, sagte Melisandre leise, »würdet ihr mich in den King's Tower begleiten? Es gäbe da noch etwas anderes zu besprechen.«
Er musterte sie lange aus seinen kalten, grauen Augen, ballte die rechte Hand zur Faust, öffnete sie und ballte sie wieder. »Wie ihr wünscht. Ed, bring Ghost in meine Unterkunft.« Melisandre betrachtete das als Zeichen und schickte ihre eigenen Wachen ebenfalls davon. Gemeinsam gingen sie über den Hof, nur sie beide. Um sie herum fiel der Schnee. Sie ging so dicht an Jon Snow, wie sie nur wagte, nah genug, um das Misstrauen zu spüren, das er ausstrahlte wie schwarzen Nebel.
»Er liebt mich nicht und wird mich niemals lieben. Aber er wird sich meiner bedienen. Gut und schön.«
Melisandre hatte zu Beginn den gleichen Tanz mit Stannis Baratheon aufgeführt. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, der junge Lord Commander und ihr König hatten mehr gemeinsam, als jeder der beiden jemals zugegeben hätte.
Stannis war der jüngere Sohn, der im Schatten seines älteren Bruders gelebt hatte, genauso wie Jon Snow, der Bastard, der stets von seinem ehelichen Bruder an den Rand gedrängt worden war, von dem gefallenen Helden, den sie den jungen Wolf genannt hatten. Beide Männer waren von Natur aus Ungläubige, misstrauisch und argwöhnisch. Die einzigen Götter, die sie wirklich verehrten, waren Ehre und Pflicht.
»Ihr habt gar nicht nach eurer Schwester gefragt«, sagte Melisandre, als sie die Wendeltreppe des King's Towers hinaufstiegen.
»Ich habe euch doch gesagt, ich habe keine Schwester. Wir geben unsere Sippe auf, wenn wir unsere Worte sprechen. Ich kann Arya nicht helfen, so sehr ich...«
Er unterbrach sich, als sie ihr Zimmer betraten. Der Wildling saß an ihrem Tisch und schmierte mit dem Dolch Butter auf ein Stück warmes Brot. Er hatte den Knochenharnisch angelegt, wie sie mit Freude zur Kenntnis nahm. Der zersplitterte Riesenschädel, der ihm als Helm diente, lag auf der Fensterbank hinter ihm.
Jon Snow zuckte zusammen.
»Du? Lord Snow?«
Der Wildling grinste und enthüllte braune Zahnstümpfe. Der Rubin an seinem Handgelenk leuchtete im Morgenlicht wie ein trüber roter Stern.
»Was machst du hier?«
»Ich frühstücke. Setz dich doch zu mir.«
»Ich breche mein Brot nicht mit dir.«
»Selbst schuld. Der Leib ist noch warm. Rob kann backen, das muss ich zugeben.«
Der Wildling riss sich einen Bissen ab.
»Ich könnte dich genauso leicht besuchen, Milord. Die Wachen an deiner Tür sind ein schlechter Scherz. Ein Mann, der ein halbes hundertmal über die Mauer geklettert ist, kommt ganz leicht durch ein Fenster. Aber was würde es schon bringen, dich umzubringen? Die Krähen würden sich jemanden wählen, der noch schlimmer ist.«
Er kaute und schluckte.
»Ich habe von deinen Grenzern gehört. Du hättest mich mit ihnen mitschicken sollen.«
»Damit du sie an den Weiner hättest verraten können?«
»Wollen wir uns über Verrat unterhalten? Wie hieß gleich noch einmal dein Wildlingsweib, Snow? Ygritte, oder?«
Der Wildling wandte sich an Melisandre.
»Ich brauche Pferde. Ein halbes Dutzend, und zwar gute. Und ich kann das nicht allein erledigen. Einige der Speerfrauen, die in Molestown eingepfercht sind, sollten genügen. Frauen sind dafür am besten geeignet. Das Mädchen wird ihnen eher vertrauen. Und sie werden mir helfen, den Trick anzuwenden, den ich im Kopf habe.«
»Wovon redet er?« fragte Lord Snow Melisandre.
»Von eurer Schwester.«
Melisandre legte eine Hand auf seinen Arm.
»Ihr könnt ihr nicht helfen. Er jedoch schon.«
Snow entzog ihr den Arm. »Ich glaube nicht. Ihr kennt dieses Wesen nicht. Russell Hemd könnte seine Hände hundertmal waschen und hätte immer noch Blut unter den Nägeln. Vermutlich wird er Arya eher vergewaltigen und umbringen, als sie zu retten. Nein. Wenn ihr das tatsächlich in euren Feuern gesehen habt, Milady, müsst ihr Asche in den Augen haben. Falls er versucht, Castle Black ohne meine Erlaubnis zu verlassen, schlage ich ihm eigenhändig den Kopf ab.«
»Er lässt mir keine andere Wahl, so sei es.«
»Devin, lass uns allein«, sagte sie. Der Knappe schlich hinaus und schloss die Tür hinter sich. Melisandre berührte den Rubin an ihrem Hals und sprach ein Wort. Der Laut hallte eigenartig aus allen Ecken des Raumes wider und bohrte sich wie ein Wurm in ihre Ohren. Der Wildling hörte ein Wort, die Krähe ein anderes. Doch beide hörten nicht das Wort, das ihre Lippen verlassen hatte. Der Rubin am Handgelenk des Wildlings verdunkelte sich, und die Schleier aus Licht und Schatten, die ihn umgaben, wallten auf und verschwanden. Die Knochen blieben, die rasselnden Rippen, die Klauen und Zähne an Armen und Schultern, das große vergilbte Schlüsselbein über den Schultern. Der gespaltene Riesenschädel blieb ein gespaltener Riesenschädel, gelblich und aufgesprungen, und er grinste weiter sein wildes Grinsen. Doch der spitze Haaransatz löste sich auf. Der braune Bart, das knorrige Kinn, die fahle gelbe Haut und die dunklen kleinen Augen, das alles löste sich auf. Graue Strähnen krochen durch das lange braune Haar. Lachfältchen tauchten in den Mundwinkeln auf. und plötzlich war der Mann größer als vorher, breiter in Schultern und Brust, die Beine waren länger und schlanker, und das Gesicht war sauber rasiert und wettergegerbt. Jon Snow riss die Augen auf.
»Mance?« »Lord Snow?«
Mance Rayder lächelte nicht.
»Sie hat dich verbrannt!«
»Sie hat den Herrn der Knochen verbrannt.«
Jon Snow wandte sich an Melisandre. »Was für eine Zauberei ist das?«
»Nennt sie, wie ihr wollt. Blendzauber, Scheinbann, Illusionen. Reloa ist der Herr des Lichts, Jon Snow. Und es ist seinen Dienern gegeben, mit Licht zu weben, so wie andere mit Fäden weben.«
Mance Rayder kicherte.
»Ich hatte auch so meine Zweifel, Snow. Aber warum sollte ich sie nicht einen Versuch wagen lassen? Entweder das... oder Stannis hätte mich geröstet.«
»Die Knochen helfen«, sagte Melisandre. »Die Knochen erinnern sich. Die stärksten Blendzauber gründen in solchen Dingen. In den Stiefeln eines Toten, in einer Strähne Haar, in einem Beutel Fingerknochen. Mit geflüsterten Worten und Gebeten kann der Schatten eines Mannes aus solchen Gegenständen hervorgerufen werden und einem anderen angelegt werden wie ein Mantel. Das Innere des Trägers verändert sich dabei nicht, nur der äußere Schein.«
Sie beschrieb es, als wäre es ganz einfach. Die beiden Männer brauchten nicht zu erfahren, wie schwierig es tatsächlich gewesen war und wie viel es sie gekostet hatte. Diese Lektion hatte Melisandre lange vor Asai gelernt. Je weniger Anstrengung man scheinbar für einen Zauber aufbringen musste, desto mehr fürchtete man den Zauberer. Als die Flammen an Rasselhemd geleckt hatten, war der Rubin an ihrem Hals so heiß geworden, dass sie Angst gehabt hatte, ihre eigene Haut könnte anfangen zu rauchen und versengt werden. Glücklicherweise hatte Lord Snow sie mit seinen Pfeilen von dieser Qual erlöst. Während sich Stannis über diese Aufsässigkeit ärgerte, hatte sie vor Erleichterung geschaudert.
»Unser falscher König hat zwar keine Manieren«, erklärte Melisandre Jon Snow, »aber er wird euch nicht verraten. Wir haben seinen Sohn in unserer Hand, wie ihr wisst, und er schuldet euch sein Leben.«
»Mir?«
Snow klang erschrocken.
»Wem sonst, Milord? Nur mit seinem Herzblut konnte er für seine Verbrechen bezahlen, so verlangen es eure Gesetze, und Stannis Baratheon ist kein Mann, der sich gegen das Gesetz stellt. Aber wie ihr so weise gesagt habt, enden die Gesetze der Menschen an der Mauer. Ich habe euch gesagt, der Herr des Lichts würde eure Gebete erhören. Ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, wie ihr eure kleine Schwester retten könnt und trotzdem eure Ehre nicht befleckt, die euch so viel bedeutet, weil ihr die Eide nicht brechen wollt, die ihr vor eurem hölzernen Gott abgelegt habt.«
Sie zeigte mit einem blassen Zeigefinger auf Mance.
»Dort steht er, Lord Snow. Arryas Retter. Ein Geschenk vom Herrn des Lichts. Und... von mir.«